Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode des Digitale Gründer Podcasts. Mein Name ist Simon Frey und mein Gast ist Lenz Hartung. Wer jetzt länger beim Podcast schon dabei ist, kennt Lenz eventuell schon aus dem Dezember. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, hört euch die Episoden, sind zwei Episoden insgesamt ungefähr dreiviertel Stunde, jetzt davor an, bevor ihr euch jetzt dieses März-Interview anhört, weil da bekommt ihr einfach mit, was Lenz für ein Typ ist. Wir sind auf seine Lebensgeschichte eingegangen, wie sich sein Weg entwickelt hat, bis er bei Peakzone war, was genau Peakzone macht, also Verbinden von Startups und Familienunternehmen. Erstmal ein bisschen kryptisch, wurde in dem Podcast ausführlich erklärt. Hört euch das im besten Fall davor an. Dann könnt ihr, glaube ich, diese Episode noch besser genießen. Aber zur Episode selber, heute geht es um Investor Relations, also was erstmal der Punkt ist, dass man sich Investor ins Boot holt, ob das immer eine gute Idee ist, okay, Spoiler, nein, es ist nicht immer eine gute Idee, wenn ich es schon so komisch formuliere, den ganzen Prozess und wie ihr am Ende auch mit dem Investor umzugehen habt, wenn dann der Unternehmen ist, was ihr für Reportings abgeben müsst. So, eine sehr spannende Episode, ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Hallo Lenz, ich starte einmal nicht mit herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist im Podcast. Das zweite Mal jetzt hat auch gefunden, also die Hörer hören dich jetzt schon zum dritten Mal, weil wir das Ganze auf zwei Episoden geschnitten haben. Wie hat sich die Zeit bei dir entwickelt? Ist ja jetzt ein paar Monate her.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Bei uns tut sich natürlich sehr viel. Wir sind weiterhin am Wachsen, haben neue Mitarbeiter, sind jetzt 6 Personen bei Peakzone und haben uns richtig gut eingelebt in unserem neuen Office in München am Stachus.
Das ist auch irgendwie alles fertig eingerichtet, habe ich gesehen und so. Das ist jetzt irgendwie.
Wir fühlen uns sauwohl. Das ist richtig geil geworden. Also ich kann alle Hörer nur einladen. Kommt bei uns vorbei auf den Café, schaut euch das an. Es war uns ganz wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem man sich wohlfühlt.
Kann man das einfach so machen? Kann man einfach irgendwie dir eine E-Mail schreiben oder euch
schreibt eine E-Mail schreiben? Eine E-Mail, kommt vorbei, wir tauschen uns immer gerne aus.
Ah, das ist ja cool. Und wir jetzt irgendwie beim Thema Austauschen auch irgendwie Sinn. Wir hatten es letztes Mal schon ein bisschen, also ich würde sagen, dann, wer jetzt dich doch als Person nicht kennt und auch Peakzone würde ich am Ende nochmal ein bisschen anreißen, aber da wirklich den Deep Dive hat, kann sich die anderen beiden Episoden mit anhören. Aber du bist selber als Investor tätig und hast auch schon selber in deiner Startup-Erfahrung mit Investoren dich auch, sagen wir mal, kann man sagen, rumgeschlagen.
So vielleicht ein bisschen. Auch das kann man sagen. Es gibt solche und solche. Es gibt tatsächlich Investoren, die ich liebe. Es gibt Investoren, die einfach nur viel Aufwand gemacht haben. Kann ich ja ein paar War-Stories vielleicht erzählen.
Genau, da würde ich genau, also eben nur als Einstieg für die Hörer. Wir haben uns als Episoden-Hauptthema gewählt, quasi Investors Relations. Und da auch ein bisschen wie Investorensuche, wie man damit umgeht, was vielleicht auch die Do's und Don'ts sind, was man machen sollte, was nicht. Und ich glaube, wäre ein wunderschöner Einstieg, wenn du vielleicht sagst, okay, du erzählst da deine Lieblingsgeschichte dazu, vielleicht auch die Lieblingshorrorgeschichte, das könnte es ja auch sein.
Oh, Lieblingsgeschichte ist eigentlich, ich nenne jetzt mal keine Namen an der Stelle, aber ein Investor, mit dem ich heute noch befreundet bin, mit dem ich mich regelmäßig austausche, ist immer persönlich zu unseren Investor Reportings erschienen und war eigentlich relativ zurückhaltend. Man hat gemerkt, es ist einfach ein Typ Mensch, der sehr auf die menschliche Beziehung achtet, und andere Investoren waren immer sehr aktiv, haben Strukturen vorgegeben, wie machen wir ein KPI-Reporting, was sind Kohortenanalysen, wie entwickeln wir uns, also inhaltlich sehr fordernd, ja, auch sehr wertbringend, aber komplett anders. Und als wir schwierige Zeiten hatten, ist eben besagter Investor auf die Bühne getreten und hat uns geholfen, eine weitere Finanzierung zu schließen. Und das zu einer Zeit, wo es eigentlich gar nicht so rosig aussah. Und da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Und das ist eigentlich so eine Startup-Investoren-Beziehung, wie man sie sich nur wünschen kann. Ja. Also jemand, der auch in schweren Zeiten zu einem steht und mit einem das Ruder gemeinsam umreißt.
Das ist eine schöne Geschichte. Aber würdest du auch sagen, dass es grundsätzlich immer besser ist, wenn man sagt, man lässt auch vielleicht aus Sicht des Investors vielleicht so ein bisschen das Startup alleine losfliegen und die Sachen machen, oder hat vielleicht auch dieses Ping-Pong, das sagt, ihr hattet auch andere Investoren im Boot, die euch sehr gefordert haben und eben vielleicht auch an bestimmte Prozesse herangeführt haben, die vielleicht auch sehr essentiell waren, vielleicht auch einen wichtigen Punkt? Also muss man vielleicht auch beides haben? Oder siehst du das so, dass man...
Ich glaube, am Ende des Tages kannst du als Unternehmer und Gründer nicht erfolgreich sein, wenn du immer das sagst, was dir der Investor sagt. Das machst, was dir der Investor sagt. Das funktioniert einfach nicht. Also du brauchst schon deine eigene Meinung. Du solltest als Gründer nicht beratungsresistent sein. Du solltest Ratschläge sehr wohl reflektieren und dann entscheiden, ob du sie annimmst oder eben nicht. aber nur die verlängerte Werkbank eines Investors zu sein, kann nicht funktionieren.
Wieso nicht?
Also wenn du ein wachstumsorientiertes Unternehmen aufbaust, stehst du als Leader und Entrepreneur auf dem Podium als Vorbild für deine Mitarbeiter. Du musst die Richtung angeben. Und wenn du keine Meinung hast, kannst du auch keine Richtung angeben. Also das ist ganz klar. Also ja. Der Unternehmer muss das Unternehmen so bauen, wie er es liebt, wie er arbeiten möchte. Und es ist einfach wichtig, dass er sich da einbringt.
Ist halt cool, da haben wir schon mal ein Don't quasi mit oder ein Du quasi mit eingebaut. Also okay, man sollte schon auch so weit in einen Weg speziell gehen, sich nicht zu sehr reinreden lassen, natürlich schon irgendwie halt beraten lassen, aber nicht irgendwie alles nachplappern und vollkommen das Ruder aus der Hand geben, weil dann ist es nicht mehr das eigene Unternehmen. Das ist auch so eine Frage, die ich hatte, und zwar, wer hat denn am Ende jetzt die Hosen an? Also irgendwie der Gründer oder der Investor.
Also das kannst du natürlich nicht pauschalisieren, das hängt von der Einzelsituation ab und wer sind denn die Player in dieser Beziehung. Allerdings kann man sagen, aktuell ist zu viel Kapital im Markt und die Targets, in die investiert werden kann, sind eher rar. Also es ist eine sehr gute Zeit für Startups und Unternehmen, Venture Capital oder eine Investition von Business Angel aufzunehmen. Das heißt, das sind sehr, sehr gute Zeiten für Unternehmer aktuell. Jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Wenn man sich die Vorbilder meiner Meinung nach anschaut, wie NEA, das ist New Enterprise Associates, der größte VC weltweit, oder VCs, die operativ eine Execution hinlegen, die man in Deutschland nicht findet, wie Andreessen Horowitz, da haben natürlich die Hosen an und die suchen sich die Targets aus, in die sie investieren wollen. Und die suchen sich sogar ihre Limited Partners, die in ihre Fonds investieren, aus, weil die Fonds regelmäßig überzeichnet sind. Ich meine, das sind natürlich Rockstars. Da ist man froh, wenn man irgendwie als Startup reinkommt. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber auch Unternehmen anschaut, wie oder Unternehmer wie Josef Brunner aus München als Beispiel, der erst JuleX gegründet hatte und für über 100 Millionen Euro an Cisco verkauft hatte, Kleiner Perkins hatte investiert, der dann in sein nächstes Startup reingeht, Relayer. Ich meine, der klopft einmal an bei Kleiner Perkins und er sagt, was ist das Pricing des Investments, und sie investieren, weil er es halt bewiesen hat, dass er es kann, und hat auch rasend schnell den Exit an die Munich Re hingelegt. Bestätigt ja auch wieder seinen Erfolg als Unternehmer, und er kann auch ganz anders diktieren und hat eine ganz andere Verhandlungssituation. Also es ist immer so der Track Record, was bringe ich denn eigentlich mit? Bin ich neu im Markt? Was kann ich denn vorweisen? Und dementsprechend kann ich mich halt positionieren und diktieren oder nicht diktieren. Aber am Ende des Tages sollte es eh immer auf Augenhöhe und fair stattfinden.
Aber es kommt schon auch ein bisschen darauf an, quasi eben, wo die jeweilige Person herkommt. Und dann ist es so ein bisschen, okay, wenn ich, wie du schon sagst, wenn man sagt, ich habe schon viele Unternehmen hinter mir, die ich gegründet habe, oder ein, zwei, die gut gelaufen sind, tue ich mir vermutlich im nächsten Investment leichter. Und also es wird immer leichter mit der Zeit.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber was ist denn, wenn ich jetzt das allererste Mal, versetzen wir uns in die Position der Gründer, suchen ein Investment, und da hätte ich zwei Fragen dazu. Macht es immer Sinn, sich externes Geld reinzuholen? Wenn ja, wann merke ich das? Also an was spüre ich das, okay, und merke, okay, ich sollte jetzt mehr Geld einholen, wenn man dazu jetzt nicht bei einem sehr kapitalen Sinn, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie Electric Scooter irgendwie auf den Markt bringen will oder irgendwie da einen Verleih machen will, dann muss ich viel Geld investieren.
Aber ja. Also es hängt natürlich einmal vom Geschäftsmodell ab. Das heißt, du hast es gerade erwähnt, wenn ich Hardware habe, habe ich in der Regel ein kapitalintensives Geschäftsmodell, wo ich in eine Vorentwicklung reingehe, wo ich in eine Vorleistung gehe. Das ist sehr teuer. Das werde ich in der Regel nicht ohne Investment von außen schaffen. Es sei denn, ich habe schon so viel Kapital, dass ich mir das leisten kann. Dann habe ich die Überlegung, wie schnell möchte ich denn eigentlich wachsen und möchte ich mein Unternehmen denn überhaupt verkaufen. Sobald ich Venture Capital aufnehme, ist definiert und steht fest, dass dieses Unternehmen wieder verkauft wird. Venture Capital ist ein Fonds, der Kapital verwaltet, investiert dieses Kapital und muss aber eines Tages dieses Kapital auch wieder auszahlen. Und so eine Laufzeit von einem Venture Capital Fonds ist 10 Jahre, plus minus 2 Jahre, eher plus 2 Jahre, bis alle Exits durchgeführt sind und das Kapital ausgezahlt werden kann. Das heißt, wenn ich ein Unternehmer bin, ich nehme Venture Capital auf, muss ich mein Unternehmen verkaufen, muss ich auch ein Unternehmen aufbauen, was verkauft werden kann. Das heißt, ich muss ganz anders agieren, als wenn ich ein Unternehmen bootstrappe, das heißt ohne Finanzierung aufbaue, kann ich langsamer wachsen. Ich muss die Strukturen vielleicht nicht so aufbauen, dass das Unternehmen am Ende optimal dasteht und zu einem sehr großen Wert verkauft werden kann, sondern es ist nett, wenn es ein schönes Unternehmen ist. Ich habe meine Rendite, habe ein cooles Team und vielleicht am Ende des Tages bin ich zwar auch nicht mehr operativ tätig, aber ich muss es nicht verkaufen. Das heißt, man muss sich das sehr wohl überlegen. Wenn ich Business Angels angehe, kann das anders aussehen. Dem einen oder anderen reicht es dann auch, seine Rendite zu bekommen. Oder man zahlt eben das Investment später mit einem sehr attraktiven Zinssatz wieder aus. Da gibt es die unterschiedlichsten Mischformen einfach. Aber man muss sich schon ganz klar sein, was ist meine Zielsetzung, warum muss ich Kapital aufnehmen oder eben nicht.
Das sollte man aber dann auch, selbst auch bei einem Business Angel schon von Anfang an sich klar machen und also auch das vertraglich vereinbaren. Da kann ich nicht irgendwann sagen, zwischen dann, okay, jetzt, ich würde dich gerne auszahlen, oder ist das immer eine Option?
Also das ist dann durch die gesellschaftsrechtliche Struktur gegeben. Ein Verkauf eines Unternehmens ist in der Regel so geregelt, dass 75% der Gesellschafter dem zustimmen müssen. Und die Verträge sind dann dementsprechend auch formuliert, dass wenn 75% eben dem zustimmen, müssen die anderen 25% auch verkaufen. Das ist ein ganz klassischer Paragraph in diesen Unternehmen, in diesen Verträgen. Also das ist eigentlich schon geregelt. Ja. Wenn ich es mit einem nicht versierten Business Angel zu tun habe, dann mag das wieder anders aussehen. Aber die Frage ist auch, möchte ich denn mit einem nicht versierten Business Angel zu tun haben? Weil das hat auch seine Nachteile.
Jetzt bin ich soweit, also haben wir eben, ich habe mich entschieden, ich möchte Geld aufnehmen. Wo finde ich Investoren? Außer ich kenne jetzt schon irgendwie um mich rum, ich habe schon ein großes Netzwerk, vielleicht eben durchgegangen sein, aber wirklich von einem Basisding. Ich habe kein großes Netzwerk, ich habe mich da vielleicht auch wirklich schlecht davor angestellt. Angelist.com, ist das so der Weg to go? Oder?
Also es gibt ganz unterschiedliche Wege. In Deutschland gibt es Band, das Business Angel Network Deutschland. In dem sind sehr viele Business Angels gebündelt. Das heißt, dort kann ich mich an die Organisatoren wenden. Die können mich vermitteln. Es gibt Business Angel Clubs wie Brains to Ventures aus der Schweiz, die sehr viele Angels managen und die sich gegenseitig auch Deals vorschlagen. Das Gleiche gibt es auch als Angel Gate, auch ein Schweizer Verband, die sich dort tümmeln. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, es gibt in fast jeder großen deutschen Stadt Gründerzentren, an die ich mich wenden kann, die eben auch hier helfen zu vermitteln. Und auf einer digitalen Ebene kann ich einmal, ja, du hast es genannt, auf Angelist suchen. Was ich weiter empfehle, ist auch crunchbase.com. Dort habe ich auch zahlreiche Investoren gelistet und ich habe tolle Filtermöglichkeiten und kann mir eigentlich je Branche die relevanten Business Angels und Venture Capitalisten auch raussuchen. Ideal ist es natürlich, wenn man ein Netzwerk hat und man kann übers Netzwerk auf Angels oder VCs zugehen. Deswegen empfehle ich jedem Gründer, der eine Finanzierung sucht, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Das gehört dazu. Man muss präsent sein, man muss ins Gespräch kommen. Dort lernt man eben viele Investoren kennen und idealerweise auch nicht erst anfangen zu netzwerken, wenn das Geld ausgeht und man unbedingt was braucht, sondern eigentlich von Tag 1, dass ich eine Beziehung aufbauen kann zu Investoren, dass sie mich schon kennen.
Ohne gleich was zu brauchen.
Ohne gleich was zu brauchen. Also ich kann mich viel attraktiver machen. Ich kann dann erstmal sagen, ja, ich brauche ja gar kein Kapital. Es schaut alles sehr, sehr rosig aus. Und wenn man genügend Vorlauf hat, kann man auch einfach bessere Ergebnisse im Fundraising erzielen. Das Ganze, wenn man sich es von den Teamstrukturen und von den Ressourcenaufwand leisten kann, sollte man auch mit einer gezielten PR unterstützen. Also immer wieder was über das Unternehmen berichten, sei es inhaltlich, was der Kundennutzen ist, sei es, was vielleicht eine Besonderheit des Unternehmens ist, wie eine Teamkultur, eine bestimmte Art an Leadership. Oder wie bei uns vorhin ja auch. Ja. Also wir haben ja ein tolles Büro. Ja. Ja, natürlich lade ich Leute zu uns ein.
Habt ihr da auch Netzwerkveranstaltungen?
Wir haben regelmäßig Netzwerkveranstaltungen.
Vielleicht auch mal, kann man auf die Homepage schauen oder sonst irgendwie LinkedIn. Habt ihr auch eine Organisation, kann man sich vielleicht mal einklinken, mal folgen.
Genau.
Vielleicht darf man auch mal bei euch mal vorbeischauen. Da.
Ja, also es findet das ein oder andere Meetup statt, teilweise auch invite-only, weil wir ja sehr mit Familienunternehmen zusammenarbeiten und dann ist es schon sehr ausgewählt. Aber an der einen oder anderen Stelle sind es einfach auch offene Formate, auf denen sich dann natürlich auch Investoren tummeln.
Und Leute finden kann.
Genau.
Also jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich quasi mir jemanden ins Boot geholt, auch hoffentlich einen strategischen Partner, der mir auch helfen kann, weiter in meiner Industrie, kapitalstark. Und jetzt, wie muss ich oder sollte ich mit dieser Person umgehen? Du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr am Anfang halt quasi einen Investor hattet, der wirklich nur zu Investor Reportings gekommen ist. Könntest du das nochmal ganz kurz erklären, was wirklich in diesen Reportings dann auch passiert, wie das Ganze aussieht und welcher täglicher Aufwand dann auch mit so einer Investorbeziehung einhergeht.
Ja, vielleicht noch einen Schritt davor. Ja. Wenn ich den Investor ausgesucht habe, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, ist es der Richtige. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Also ich muss überlegen, kann ein Investor neben der finanziellen Unterstützung auch einen sonstigen Mehrwert leisten? Das heißt, es ist natürlich immer interessant, einen Investor zu haben, der meine Industrie sehr gut kennt, um zu verstehen, wie läuft dort das Business, um mir als Gründer eben auch Ratschläge geben zu können, die ich wirklich auch in dieser Industrie nutzen kann. Der zweite Punkt ist, hat dieser Investor ein starkes Netzwerk, sei es in die Industrie, zu Kunden, sei es zu anderen Investoren, auch das ist sehr, sehr wichtig. Und last but not least muss ich schon auch auf mein Bauchgefühl hören und auch mal genau überlegen, okay, der begleitet mich jetzt wahrscheinlich 7 Jahre, ja, der Exit in 2 Jahren, das ist ein Märchen. Ja. Alle Overnight Successes sind ein Märchen, die Reise ist viel, viel länger. Das heißt, man muss sich einfach mal überlegen, habe ich Lust, mit dem mal ein Bierchen trinken zu gehen und bin ich auch happy, wenn ich den 2-mal die Woche treffe und kann ich mir vorstellen, mit dem 7 Jahre lang zusammenzuarbeiten. Das heißt, da muss ich schon wirklich aufpassen und das Bauchgefühl ist echt wichtig. Ja. Also das täuscht selten. Das heißt, da muss man wirklich schauen, okay, ist es denn der Richtige? Was natürlich hilft, wenn es ein erfahrener Investor ist, ich kann bei den Portfoliounternehmen des Investors mal anklingeln und mich erkundigen, ja, wie ist der denn so in der täglichen Zusammenarbeit? Wo hat er geholfen? Was sind seine Stärken? Was sind vielleicht Besonderheiten, wo man drauf Rücksicht nehmen muss? Also auch wir hatten Investoren, die sehr gute Juristen sind, aber die leben halt ihren Beruf und machen es halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu kompliziert, was gar nicht notwendig ist. Ja. So, wenn ich jetzt den richtigen Investor gefunden habe, empfehle ich eigentlich immer ein standardisiertes Reporting aufzusetzen und einen Jour fix, sei es, dass der bei uns anfangs oft 2-wöchentlich ist, dann monatlich, aber er sollte schon monatlich stattfinden, dass ich meinen Investoren die relevanten Informationen bieten kann, die sie dann auch brauchen, um ein gutes Gefühl zu haben, die sie auch brauchen, um später sinnvolle Entscheidungen mit uns treffen zu können und die sie auch brauchen, um eben zu unterstützen und ihr Netzwerk zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Wenn ich das nicht mache, rufen die Investoren eh an und dann ist es unstrukturiert. Ja? Dann klingelt jede Woche das Telefon und jeder will irgendwas anderes, dann komme ich nicht mehr zur Ruhe. Wohingegen, wenn ich gleich proaktiv sage, wir haben beispielsweise jeden ersten Freitag im Monat ein Reporting, sind alle allein, wissen sie, sie bekommen die relevanten Informationen, die sie dann benötigen. Dann ist es wichtig, einfach ein Set an KPIs zu kommunizieren, also Key Performance Indicators, Kennzahlen, die einfach darstellen, wie performt mein Unternehmen gerade. Und das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich. Wenn ich was wie E-Commerce oder Software as a Service Business habe, habe ich was, was sehr schnell drehend ist. Ja, da machen tägliche und wöchentliche KPIs Sinn. Wenn ich ein Beratungsgeschäft habe, das über Vorstände läuft und sehr hohe Tickets hat, habe ich einen Sales Cycle, der 6 bis 12 Monate lang ist. Da brauche ich auch keine wöchentlichen KPIs. Das heißt, da muss einfach das Set absolut Sinn machen. Was sind die relevanten Informationen, die ich dort teile? Und klassischerweise können ja Investoren helfen, Kunden zu finden, helfen, Mitarbeiter zu finden, helfen, weitere Investoren zu finden. Das heißt, das sind eigentlich so die Kernthemen, die man auf jeden Fall kommunizieren sollte. Darüber hinaus geht es immer darum, wie richte ich das Unternehmen strategisch aus, Hintergrund, wenn es darum geht, große Entscheidungen zu treffen oder mutige Entscheidungen zu treffen. Es ist echt hilfreich, ein starkes Board zu haben, starke Investoren zu haben, die einem auch eine Guidance geben können, Feedback geben können und einen Beitrag zur Entscheidungsfindung treffen oder bringen.
Und da hilft es halt vor allem eben mit diesen Zahlen, die ganzen Personen quasi im Loop auch zu halten.
Ja, absolut.
Diese, weil man dann nicht irgendwie kurz vor so einer großen Entscheidung irgendwie auch dann, keine Ahnung, ach ja, hier sind die Zahlen letzten irgendwie so und so viele Jahre, was vermutlich kein Investor eh mit sich machen lassen würde, dass er so lange nichts Bescheid bekommt.
Ja, auf gar keinen Fall. Und du willst ja auch, also das Ganze ist ja auch ein Erwartungsmanagement. Ja. Du planst dein Unternehmen und hast Umsatzziele, die du erreichen möchtest, und die musst du natürlich monitoren und dein Unternehmen auch deinen Investoren auch präsentieren. Das ist absolut wichtig. Ja. Und ideal ist es natürlich, wenn du overperformst und ordentlich lieferst, dann ist natürlich die nächste Runde auch deutlich leichter zu verhandeln, als wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat.
Natürlich, ja. Gibt es noch weitere Aufgaben, die auf einen zukommen? Also natürlich dann die ganzen Informationen bereitstellen, was du sagen würdest, okay, das war vielleicht auch eine Sache, wo du im ersten Moment nicht dran gedacht hättest, dass das auf einmal durch diesen Schritt, sich Investoren ins Boot zu holen, mehr Investoren dazukommt.
Ja, das ganze Thema ist halt von der rechtlichen Perspektive ordentlich und sauber aufzusetzen, natürlich. Und da wird es dann interessant, wenn ich mehrere Runden habe. Die erste Runde ist noch relativ einfach. Das heißt, da verhandle ich die Konditionen mit einem Investor, zwei, drei. Aber es ist halt eine Klasse an Investoren, die gleichen Rechte haben. Sobald eine neue Runde stattfindet, ist es ja oft üblich, dass der letzte Investor im Falle des Exits auch als erstes ausgezahlt wird. Das muss ich dann meinen bestehenden Investoren natürlich erstmal verklickern. Wenn das keine Profis sind, dann kann das schon mal das erste Thema werden, wo man aneinander gerät, wo man wirklich seine Investoren abholen muss. Und ich sage mal, das Thema Startup aufbauen, gründen, verkaufen ist so vielseitig, es gibt so viele Herausforderungen und auch Probleme, die auf dieser Reise auftauchen. Es ist echt spannend, dann seine Investoren zu managen und die auch bei der Stange zu halten.
Vom rechtlichen Rahmen noch. Wenn ich sage, okay, ich bin irgendwie wirklich am Anfang ein kleines Startup, baue mich da irgendwie auf, kann und pump mit. Was muss ich auch noch vor einem Investment einfach rechtlich auch haben? Muss ich eine GmbH sein, eine UG? Reicht das, wenn wir irgendwie alle auf einem Zettel schreiben und sagen, ja, passt schon so?
Also was auf jeden Fall hilft, ist, dass du ein Shareholder Agreement hast, das regelt, wie die Gründer zusammenarbeiten. Was auf jeden Fall hilft, ist zu vereinbaren, dass die Gründer im Unternehmen über eine gewisse Zeit auf jeden Fall zur Verfügung stehen für dieses Unternehmen. Weil sonst könnte ja der Gründer sagen, so, jetzt habe ich meine Millionen eingesammelt. Jetzt mache ich erstmal Urlaub und gebe das Geld aus. Kann ja keiner was machen. Ja, ich bin ja Mehrheitseigentümer und Gesellschafter. Die sollen mir erstmal an den Karren pissen. Ich meine, professionelle Investoren wissen ganz genau, was sie dann machen. Da gibt es dann Klauseln wie ein Good Lever Event, Bad Lever Event. Das heißt, wenn man sich da nicht ordentlich benimmt, dann fliegt man auch als Gründer aus seinem eigenen Unternehmen raus. Und es muss ja auch ganz klar geregelt sein. Es kann ja auch sein, dass jemandem was zustößt. Ja, man will es nicht hoffen, aber es wird jemand krank. Er kann nicht mehr arbeiten und er hat 50% an der Firma. Mhm. Dann wäre es doch nur fair zu sagen, diese 50% erwirtschaftet er über, ich sag mal, 4 Jahre. Und wenn er nach einem Jahr ausfällt, dann kriegt er halt seine 12,5%, die er sich sozusagen erwirtschaftet hat. Aber die restlichen 37,5% kannst du verwenden, um einen neuen Gründer mit reinzuholen, was ja auch im Interesse des Ausscheiden des Gründers ist, weil dieser neue Gründer ja auch einen Wertbeitrag zum Unternehmen bringen wird. Und dann hat er zwar einen kleineren Kuchen, aber von einer größeren Torte. Ja. Und das macht ihm ja am Ende des Tages auch glücklich.
12% von nix ist auch echt wenig.
Ganz genau. Ja.
Wie lange dauert dieser ganze Prozess? Dieses Ganze von der Entscheidung vielleicht bis ich bin fertig und habe eine erste Runde durchgeführt. Wie lange, was muss ich mich da einstellen?
Also ich würde mich mal auf so 6 Monate einstellen. Es kann schneller gehen, es kann länger dauern. Die schnellste Runde, die ich jemals damals noch in einer operativen Rolle erlebt hatte, waren 4 Wochen. Aber das war ein echter Glücksfall. Da hat einfach das Timing gepasst. Der strategische Fit war hervorragend. Das ganze Thema ist ja ein klassisches Vertriebsthema. Ob ich jetzt was verkaufe, ob das mein Produkt ist oder mein Unternehmen, ist ja eigentlich das Gleiche. Und ich bin da natürlich ein großer Fan, weil ich aus dem B2B-Bereich komme, erstmal eine Beziehung aufzubauen zum Menschen, eine Beziehungspflege einzugehen. Das heißt, ich bereite das Ganze ja erstmal vor, bevor ich überhaupt meine erste Ansprache habe. Ja. Dass wir jetzt so weit sind, dass wir suchen. Das heißt, da sollte ich auf jeden Fall einen großen Vorlauf einplanen. Dann pitche ich, dann wird das Thema in einem Partnergremium vorgestellt. Wenn dann die Partner sagen, ja, ist ein spannendes Thema, dann kommt ja auch erstmal eine Due Diligence. Das heißt, der Investor schaut sich genau das Unternehmen an. Wie sind die Verträge gestrickt? Wie viele Kunden hat man? Wie schaut die Bilanz aus? Wie schauen die Umsätze aus? Wie ist das Team strukturiert? Also wie schaut der Markt aus? Wie schaut der Wettbewerb aus? Das Ganze dauert relativ lange, weil sich ein Investor da einarbeiten muss. Ja, er hat vielleicht eine Ahnung von der Branche, aber wie genau dieses Unternehmen jetzt gestrickt ist, muss man sich halt wirklich analytisch auch anschauen. Und ein Investor nutzt aber diese Zeit auch, um zu sehen, wie agiert denn das Unternehmerteam und das Unternehmen in so einer Due Diligence. Das heißt, ich frage da immer ganz gerne Fragen, die das Startup noch gar nicht beantworten kann, um zu sehen, wie reagieren sie denn.
Ja.
Und so mein Wunschszenario ist dann eigentlich, ja, sie sagen mir, in 48 Stunden können wir das beantworten, das können wir jetzt nicht beantworten, das ist eine sehr gute Frage. Und dann liefern sie in 24 Stunden, dann sehe ich schon mal, okay, ja, sie können executen.
Ja. Ja.
Dann, wie sind die Reaktionszeiten eigentlich? Dann sehe ich auch, okay, wie ernst werde ich denn eigentlich als Investor genommen? Und ich hatte letztes Jahr eine Due Diligence, die ich dann abgebrochen habe, weil halt innerhalb von 2 Wochen kein Zugang zu einem Data Room hergestellt wurde. Es geht halt einfach nicht. Ja. Da kann das Unternehmen vermeintlich noch so attraktiv sein, eine mega geile Technologie. Aber wenn das jetzt schon nicht funktioniert, wie soll das denn dann in der Zusammenarbeit funktionieren?
Ja.
Das heißt, ein Investor nimmt sich da natürlich Zeit, um auch zu sehen, wie ist das Team so, wie agieren die denn eigentlich? Und ein Investor muss sich auch an der einen oder anderen Stelle Support reinholen für die Due Diligence. Ja, vielleicht ist er nicht der Experte für die Technologie und hat einen Technologiepartner, der sich's anschauen kann. Vielleicht will er den Quellcode sehen, ja, und muss zu dem Startup hinfliegen und schaut halt auf den Screen, weil das Startup natürlich den Code nicht rausgibt.
Ja.
Ja, aber ich hole mir halt einen einen Software-Experten dazu, der es beurteilen kann. Also da steckt schon einiges dahinter. Und in der Regel ist es ja auch so, dass nicht ein Investor eine Runde macht, sondern man tut sich als Investorenkreis zusammen, um das Risiko zu teilen und vielleicht auch eine Meinung von einem anderen Experten zu haben. Das heißt, wenn das Commitment des ersten Investors da ist, gehe ich ja auf den nächsten zu, auf den übernächsten zu. Allein dadurch, dass es nicht komplett parallelisiert ist vom Prozess, habe ich so einen Stage-Gate-Prozess, der einfach langgezogen ist. Also ich würde mir da auf jeden Fall 6 Monate mal einplanen, wenn ich da Vollgas gebe.
Man hört ja immer, dass es viel einfacher ist, im Silicon Valley Geld zu bekommen als in Deutschland. Und dass ich, wenn ich hier kein Geld bekomme, dann fahre ich in die USA und dann laufen sie mir hinterher. Was ist da deine Einschätzung dazu?
Also es ist definitiv mehr Kapital vorhanden. Die einzelnen Runden sind auch größer. Das heißt, die Anzahl der Investments ist nicht proportional größer als das vorhandene Kapital. Das muss man sich auch mal einmal ganz klar machen. Das andere ist, schön und gut, ja, wenn du dein Netzwerk in Berlin oder in München hast und du fliegst rüber, da hast du kein Netzwerk. Also dort ein Investment hinzubekommen ohne Netzwerk ist natürlich extrem schwierig. Das ist das eine. Das andere, ein US-Investor möchte in der Regel, dass du eine Incorporate in den USA hast. Das ist der nächste Punkt.
Ja.
Das heißt, du musst eigentlich in den USA auch nochmal gründen. Dort sollen die Assets liegen, dort soll die IP sein, dass sie einen Zugriff auf deine Company haben. Und was natürlich extrem wichtig ist für Investments, ist ein kurzer Weg zum Portfoliounternehmen. Ich kenne viele US-Investoren, die an der Westküste sind, die nicht in Ostküsten-Startups investieren, weil die Flugzeit zu lang ist. Sie sagen, ich muss alles innerhalb von 2 Stunden erreichen können. Das heißt, ich glaube, es ist schwieriger, in den USA Fundraising zu betreiben, wenn ich nicht ein Netzwerk habe, was vor Ort ist und wenn ich nicht wirklich auch bereit bin, rüberzuziehen.
Schade. Hört sich immer so einfach an, da sagt man, okay, dann in den USA, damit das läuft alles easy.
Investments zu bekommen ist immer schwieriger, als man sich vorstellt. Ja.
Auch, also ich finde, wir haben es super gut zusammengefasst, wirklich diesen kleinen Journey von ich habe die Idee, was muss ich mir davor überlegen, bis zum ersten Schritt mit einem Investor, dann dieser Abschluss noch mit dazu, okay, wie das Ganze mit Diligence auch läuft. Ich würde ja auch in dem Sinne das Gespräch damit schon fast beschließen, wir brauchen jetzt gar nichts Neues auf damit. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz wichtig, wenn ihr das Ganze hört, wenn ihr in München seid oder in Umgebung Nürnberg, kann man sich auch mal zugucken, kann man bei euch mal vorbeischauen, auch auf dem Netzwerkabend, vielleicht dich mal auch persönlich kennenlernen. Und eben, also ich glaube, in Zukunft müssen wir ein bisschen Video-Währenddessen aufnehmen, wenn du strahlst, wenn du sowas erzählst.
Alles klar, Simon, hat mich sehr gefreut und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Habt ihr, glaube ich, schon gemerkt, super coole Episode auch, mega spannende, geile Informationen mit dabei. Jetzt zum Ende bleibt euch nur zu sagen, gebt den Podcast weiter, teilt ihn mit euren Freunden, Familien, Verwandten, wer euch sonst auch so einfällt, vielleicht jetzt kurz einen Screenshot machen und irgendwie auf soziale Netzwerke packen. WhatsApp kann mittlerweile auch so Stories machen, könnt ihr es da mal teilen. Sonst einfach auf digitalegründer.de/Abo wird man direkt auf entweder iTunes oder Spotify geleitet, je nachdem auf welchem Gerät man ist. Denn wenn ihr den Podcast abonniert, bekommt ihr immer sofort die neuesten Episoden. Habt ihr den Vorteil, dass immer die neuesten Episoden bei euch sofort im Podcast-Player sein. Ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr müsst niemanden irgendwie auf welchen sozialen Netzwerken folgen, sondern ihr seid selbstständig, bekommt es immer dann, wenn die neuen Episoden rauskommen. Ihr verpasst nie wieder eine. Und natürlich on top, einfach mal ganz ehrlich zu sein, es ist gerade für iTunes ist es wahnsinnig wichtig, da dass die Abonnenten kommen. Da geht es gar nicht mal so groß um viele Listen, das ist ein ganz komischer Algorithmus, aber je mehr Leute quasi abonnieren, desto besser ist es für den Podcast, desto besser rankt iTunes den und dann können noch mehr Leute den Podcast hören und darauf aufmerksam werden und ich glaube, das ist im Interesse aller. Würde mich super freuen, wenn ihr das macht, sonst wünsche ich euch noch eine super coole Woche, eine geile Zeit. Servus, ciao.